Hallo liebe Freunde, wir sind's mal wieder. Bevor wir jetzt in unsere Folge Abendroutine abdriften sozusagen, haben wir uns nochmal so ein paar Gedanken gemacht und Feedbacks eingeholt nach den ersten Folgen und dachten, es macht wohl Sinn, auf das ein oder andere Thema im Vorfeld einmal einzugehen, damit ihr für die Zukunft auch ein bisschen mehr Orientierung habt, warum manche Dinge denn vielleicht so sind, wie sie sind. Was meinst du, Herr Schulze?
Yes, das klingt sehr, sehr gut und mit deiner Frage auch schon vielleicht das erste Topic aufgreifen. Nennen wir uns wirklich Herr Luckyman und Herr Schulze? Und witzigerweise ist es mir total fremd, den Kerl wirklich Daniel zu nennen. Irgendwie hat sich dieses Herr Luckyman, Herr Schulze über Jahre mittlerweile echt eingebürgert und dementsprechend ist das keine Show oder sonst was, sondern wir nennen uns tatsächlich Herr Luckyman und Herr Schulze.
Genau, also gewöhnt euch dran. Wir werden uns nämlich sicherlich nicht mehr umgewöhnen, glaube ich. Ziemlich schwierig. Zwischendurch fällt dann doch nochmal zwischendurch irgendwie das Louis oder das Daniel, aber es ist, glaube ich, echt äußerst selten. Von daher ist das wirklich absolut natural und nichts irgendwie Gestelltes oder Gespieltes.
Yes.
Darüber hinaus wurden wir häufiger jetzt gefragt, irgendwie, warum wir uns denn so ähnlich anhören oder dass man uns kaum auseinanderhalten kann. Das hat uns, glaube ich, ziemlich geflasht, weil im reellen Leben hat uns das, glaube ich, noch nie jemand so zurückgespielt. Aber spannend, wie das dann über den Podcast rüberkommt. So eine richtig gute Lösung dafür haben wir ehrlich gesagt nicht. Mal gucken, ob sich das vielleicht über die nächsten Folgen erübrigt, wenn man sich an die Stimmen ein bisschen gewöhnt. Und ansonsten gehst du einfach an deine Kopfstimme, Herr Schulze, oder?
Die habe ich drauf. Eine Oktave hochschalten. Die andere Geschichte ist, die wir uns im Zuge des ganzen Drumherums gestellt haben, was passiert gerade in der Gesellschaft und ist es cool oder ist es notwendig, dass wir auch unseren Senf irgendwie zu dem Thema, keine Ahnung, Coronavirus, irgendwelchen Anschlägen oder sonst was geben, haben uns aber, korrigiere mich gerne, Herr Luckyman, bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, hey, Mindset-Gelaber, soll insofern ein geschützter Raum sein, wo wir uns bewusst mal mit anderen Dingen beschäftigen, die nicht auf das Übliche in Anführungsstrichen einzahlen. Und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, diese Themen nicht primär mit aufzugreifen, sondern eher so bei den Topics zu bleiben, die uns irgendwie betreffen im Personal Life und unseren Einflussbereich einfach dahingehend zu definieren und abzustecken.
Genau, also ich glaube, es gibt einfach genügend Leute, die diese aktuellen Themen bearbeiten. Also Coronavirus ist, glaube ich, Stichwort Nummer eins, egal mit wem du sprichst oder wo du reinschaltest oder durchswipest oder was auch immer. Du bist andauernd konfrontiert mit diesem Thema und wir wollen halt mit diesem Podcast jetzt unabhängig von dieser aktuellen Phase einfach einen Raum schaffen, der losgelöst ist von aktuellen Geschehnissen. Sicherlich kommt man da vielleicht das ein oder andere Mal nicht ganz drum rum oder packt das mal in irgendein Beispiel rein oder so, aber unser Anspruch ist es schon, diese aktuellen Geschehnisse einfach immer nicht zu sehr mit reinzunehmen. Das können andere machen. Das ist sicherlich auch wichtig, aber einfach nicht unser Anspruch da irgendwie auf politische Themen, auf Anschläge, vielleicht auch auf positive Ereignisse, das wollen wir jetzt ja dabei gar nicht ausschließen, einfach nicht so stark einzugehen, sondern diese persönliche Zone zu wahren sozusagen.
Oh ja.
Genau, zum Thema Turnus. Wie oft wollen wir jetzt eigentlich eine Podcast-Folge veröffentlichen? Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir immer am 10., 20. und 30. eines Monats quasi eine Folge raushauen. Wenn zwischendurch irgendwelche Sonderideen aufkommen oder wir auf irgendwelche bestimmten Gedanken kommen, kann es ja auch mal sein, dass wir da zwischendurch mal was raushauen. Aber das ist so der grundsätzliche Plan. Wer sich mit Tobias Beck und den vier Menschentypen auseinandergesetzt hat, der weiß, dass die Eule sich jetzt fragen würde, was wir denn im Februar machen. Die Frage weiß ich nicht, haben wir uns noch nicht beantwortet. So flexibel werden wir aber sicherlich sein, dass uns da was einfällt. Aber ansonsten dreimal im Monat eine Folge.
Apropos Menschentypen, ich glaube, ein anderes Topic oder ein anderes Thema war noch, inwiefern diese Themen, die wir irgendwie uns raussuchen und die wir finden, geskriptet sind und wie viel von dem, was wir hier eigentlich erzählen und welche Fragen wir uns stellen, ist eigentlich im Vorhinein klar. Und dazu müssen wir tatsächlich sagen, so von dem, was wir hier erzählen, ist vielleicht 5% klar, weil wir grob wissen, okay, wie lange wollen wir aufnehmen und wann wollen wir starten, aber rein inhaltlich labern wir meistens wirklich über die Dinge, die uns gerade in den Kopf kommen. Natürlich kann die ganze Geschichte jetzt hier auch einfach gelogen sein, so, aber ich glaube, wer uns beide persönlich kennt, der weiß, jetzt schließt sich die Brücke zu den Menschentypen, dass wir allgemein sehr unvorbereitet in dem reingehen. Und so ist es eben auch bei dem Podcast, um eben einen möglichst freien Fluss an Gedanken irgendwie zuzulassen.
Ja, absolut. Also ich glaube, das Ganze ist auch einfach nur authentisch, wenn man eine wirkliche Konversation darstellt und das Ganze nicht wie so ein Theaterschauspiel runterbetet. Klar, wir sprechen im Vorfeld schon ab, auf welche Themen wir vielleicht bewusst nicht eingehen wollen, vielleicht irgendwelche persönlichen Themen oder irgendwas, was man halt einfach ganz bewusst nicht ansprechen möchte. Aber darüber hinaus, natürlich legen wir uns einen roten Faden im Sinne von der das Thema vorbereiteterweise mitbringt, überlegt sich natürlich seine Bullet Points, die er reinbringen will. Logisch, das macht schon Sinn, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwas im Vorfeld so abstimmen, dass es am Ende perfekt passt, weil ich glaube, so ein Podcast macht auch einfach aus, dass er unperfekt ist und dass man vielleicht auch nicht einer Meinung ist an manchen Stellen und so weiter.
Ja, apropos unvorbereitet in Themen reingehen, das birgt natürlich auch so die Gefahr, dass ich, was ich allgemein, ja, in dem Zuge, wo du dich quasi in den sozialen Medien oder sonst wo zeigst, schwingt immer diese Gefahr mit. Aber insbesondere, wenn du dich nicht so krass vorbereitest, dass sich das Bild, was du nach außen gibst, gerade sehr verselbstständigen kann. Gerade weil die Leute, die dich irgendwie wahrnehmen, dich persönlich nicht unbedingt kennen. Und dementsprechend war das ein Thought, den ich die letzten 2-3 Tage hatte oder einfach eine Frage. Wie gehst du mit der ganzen Geschichte um, Herr Lucky Man, dass sich das Bild über dich verselbstständigt im gewissen Rahmen?
Oh ja, spannende Frage. Also ich würde mal sagen, das Bild, was Leute von dir haben, ist sowieso verselbstständigt. Also ich glaube, du hast halt absolut wenig in der Hand, wie Leute dich sehen. Klar, du sprichst mit den Leuten, du gibst dich irgendwie auf den sozialen Medien so und so und willst damit sicherlich ja auch immer das ein oder andere erzeugen. Aber am Ende des Tages guckt trotzdem jeder Mensch durch seine eigene Brille und jeder macht sich irgendwie sein eigenes Bild. Das heißt, du hast ohnehin wenig Kontrolle darüber, was du bei anderen Menschen auslöst. Und ich glaube, dass man durch diesen Podcast vielleicht sogar tendenziell mehr Kontrolle darüber bekommt, was Menschen über einen denken, weil sie einem zumindest beim Reden zuhören und einen nicht irgendwie durch soziale Medien oder man sieht sich mal irgendwo langlatschen und bewertet dann gleich irgendwie, keine Ahnung, Äußerlichkeiten, Gangarten, was auch immer. Man kann ja in sämtliche Dinge irgendwie Sachen reininterpretieren. Und von daher mache ich mir da eigentlich recht wenig Sorgen. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber ich sehe das manchmal sogar eher als Chance und nicht unbedingt als Risiko, weil ich es halt auch schön finde, wie paradox manche Dinge sind, ne? Also wenn Leute mich auf meinem Instagram-Profil beispielsweise angucken und da so die Bilder durchscrollen und mich jetzt in so einem Podcast reden hören, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da eine gewisse Diskrepanz in den Köpfen entsteht, beziehungsweise Leute vielleicht nicht unbedingt damit rechnen, dass ich mich mit solchen Themen auseinandersetze auf der Ebene. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil es zeigt halt auch, wie viele Facetten ein Mensch einfach haben kann.
Ja, okay. Sehr, sehr weise, Herr Lucky Man, dem kann ich echt gut zustimmen. Geile Perspektive auf die Geschichte.
Ja, cool. Ich habe noch einen weiteren Punkt, und zwar das Thema, woher kommt eigentlich die Musik in dem Intro und dem Outro sozusagen. Das ist auch eine ganz coole Geschichte, da werden wir sicherlich auch irgendwann noch mal ein bisschen expliziter drauf eingehen, aber die Musik kommt von Wiz the MC aus Lüneburg tatsächlich, und das Lied heißt On My Mind. Warum haben wir uns dafür entschieden? Im Prinzip habe ich den Wiz the MC sozusagen vor 3,5 Jahren beim Splash Festival kennengelernt, und er kam um die Ecke und meinte so, ja, hey Leute, ich kann freestylen, zieht euch das mal rein, wenn ihr das cool findet, gebt ihr mir ein Bier aus. Und das war irgendwie ganz witzig, dann hat er angefangen, wir haben gesagt, ja, leg mal los, alles gut. Und dann hat er halt richtig geil was rausgehauen da irgendwie, hat uns total gefallen, hat dann dementsprechend auch sein Bierchen bekommen. Und letztes Jahr im Sommer hat er seinen ersten Auftritt gehabt beim Splash Festival und hat seinen Weg gemacht die letzten 3,5 Jahre. Und sowas finde ich halt einfach immer so inspirierend, wie Leute so ihren Weg gehen und kleinen Anfang auf dem Campingplatz beim Splash Festival für ein Bier und dann irgendwie ihren ersten Auftritt beim Splash haben. dieses Jahr soll er wohl irgendwie, so Gott will, je nachdem, wie sich die aktuelle Lage entwickelt, aber mit Milky Chance in Australien auftreten. Milky Chance, sicherlich für viele auch ein bekannter Begriff. Und ja, diese ganze Story und auch so ein bisschen der Text des Liedes hat uns dann letztendlich dazu inspiriert, das einfach mit aufzunehmen.
Ja, Mann. Also definitiv eine Empfehlung, der junge Herr.
Absolut.
Fresh. Cool. Ich glaube, damit haben wir alles, mit den Worten können wir in die nächste Folge rein.
Yes. Alles klar. Dann viel Spaß, Leute, und ab geht's. Can't go to sleep with no problems. Wake me up in the morning. Say what's up when I'm boring. Never look for no parties. Always look for someone like you. Now I like you and your jewel missing. Has some ice cubes in the new kitchen. Mindset Gelaber mit Daniel Luckyman und Luis Schulze.
Was geht ab, Herr Luckyman, frage ich dich.
Was geht ab, Herr Schulze?
Wie ist die Lage in deinem burgundi-rotem Pulli, wie ich dich hier sehr nett auf meiner Kamera sehe?
Ja, die Lage ist absolut positiv. Ich frage mich aber jetzt, wo du mich das gerade fragst, warum hast du eigentlich immer 15 Pullis gefühlt an, wenn wir aufnehmen? Du hast einfach, du hast einen Pulli an, du hast eine Strickjacke darüber und noch eine Jacke darüber. Ist alles gut bei dir?
Das ist meine persönliche Wohlfühlzone.
Ja, okay, ich werde es nicht weiter hinterfragen. Aber ich möchte sehr gerne direkt mal reinstarten in das ja bereits angekündigte Thema Abendroutine. Ich glaube einfach, dass das Thema aktuell nochmal dadurch eine ganz besondere Relevanz bekommt, weil wir uns ja im Moment in einer Phase befinden, wo es, glaube ich, ziemlich schwierig ist, aufgebaute Routinen aufrechtzuerhalten. Wir leben leider ja bedingt durch äußere Umstände in sehr, sehr eingeschränkten Verhältnissen sozusagen aktuell und vielleicht sogar eine Zeit entsteht, wo es an der Zeit ist, neue Routinen zu entwickeln, neue Routinen aufzubauen. Und in dem Kontext, glaube ich, ist es einfach total spannend, nochmal das Thema Abendroutine als Pendant zur Morgenroutine zu beleuchten. Und ich habe die ganze Zeit immer, wenn ich an das Thema Abendroutine denke, habe ich so eine Story im Hinterkopf irgendwie, an die ich immer so denken muss, die für mich auch so der Startpunkt in das Thema Abendroutine seinerzeit mal war. Und da geht's um ein Auslandssemester in Kalifornien, in Santa Barbara. Soll schön sein, ne? Soll schön sein, genau. Hast du, glaube ich, auch mal was von mitbekommen.
Tatsächlich.
Genau, aber ja, irgendwie Auslandssemester gemacht in Santa Barbara, Kalifornien, super viele coole neue Menschen getroffen, super viele Eindrücke, jeden Tag irgendwas Besonderes passiert. War echt eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich war halt mit dem guten Eike, einem guten Freund von uns beiden ja inzwischen, war ich damals da. Und natürlich reden wir heute noch total oft darüber, ne? Irgendwie, was alles passiert ist und wie uns das geprägt hat und was für Menschen bis heute noch in unserem Leben sind, die wir auf unserer oder in unserer Zeit während des Auslandssemesters kennengelernt haben. Und dann kommt es aber auch total oft zu der Situation, dass Eike mich dann irgendwie so fragt, und weißt du noch, als wir dann da und da waren, da hat doch der und der dann das und das gesagt. Und dann gucke ich ihn halt immer an und denke so, jo, kann sein, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Klar, so die großen Erlebnisse oder die ganz besonderen Ereignisse, die hat man im Kopf. Aber es gibt halt total viele Dinge bei mir, die super schnell in Vergessenheit geraten sind. Und ich habe mich total lange gefragt, warum? Warum ist das so? Warum vergisst man gewisse Ereignisse einfach so schnell? Und bin irgendwann dann mal zu der Erkenntnis gekommen, dass es halt total damit zusammenhängt, inwiefern man sich Zeit nimmt, sich mit den erlebten Dingen auseinanderzusetzen. Sicherlich spielen auch andere Faktoren wie Schlaf, ausreichend Schlaf und solche Dinge eine Rolle. Aber halt auch das Thema, wie sehr reflektiere ich die Dinge, die wirklich erlebt worden sind? Wie viel Zeit nehme ich mir am Abend nochmal den Tag Revue passieren zu lassen und so weiter? Und das hat mich dann irgendwann zu dem Thema Abendroutine gebracht, weil das einfach ein super Weg ist, genau dieses Problem zu adressieren.
Dazu vielleicht auch direkt eine kurze Frage. Würdest du behaupten, dass es ein Ausweichmechanismus ist, um quasi, beziehungsweise wenn du die ganze Zeit bewusst in den Momenten gewesen wärst, würdest du das nicht brauchen, diesen Rahmen durch die Abendroutine? Oder würdest du sagen, es ergänzt das nur?
Ich glaube tatsächlich, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Sicherlich macht es das Ganze noch schwerer, wenn du in den Momenten gar nicht in den Momenten präsent warst, sozusagen. Dann ist es, glaube ich, noch schwieriger, das im Nachgang wirklich zu kanalisieren, sozusagen, und abzuspeichern. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dieses im Nachgang nochmal reflektieren, was eigentlich passiert ist, auf unterschiedlichsten Ebenen, unabdingbar. Also es ist eher so ein ergänzender Faktor, würde ich sagen. Okay. Genau, und jetzt gibt es halt total viele unterschiedliche Aspekte einer Abendroutine. Ich würde das ganz gerne so baukastenmäßig angehen. Also so unterschiedliche Aspekte einfach mal reinwerfen, die diskutieren wir. Ich weiß ja, dass du auch deine eigene Abendroutine hast. In vielen Punkten decken wir uns, glaube ich, auch. Und in einigen Punkten sind wir auch sehr unterschiedlich. Und das zeigt auch wieder, dass an der Stelle jeder für sich selbst einfach den Weg finden muss. Also man kann seine Abendroutine innerhalb von 10 Minuten abhandeln. Man kann aber auch eine ganze Stunde seine Abendroutine machen. Und ich glaube, jeder muss für sich einfach so ein bisschen definieren, wo er sich wohlfühlt und was für ihn dann auch den größten Mehrwert hat. Ich glaube, da gibt es halt auch wieder kein richtig und falsch, wie so oft. Genau, so. Und als Grundlage für das ganze Thema sehe ich halt den sogenannten Alpha-Zustand. Also das Thema hatten wir, glaube ich, in den letzten Folgen zwischendurch schon mal angesprochen, wenn ich mich recht entsinne. Aber nochmal ganz prominent erläutert sozusagen, geht es bei dem Alpha-Zustand ja darum, dass man die letzten 45 Minuten des Tages, vielleicht auch eine Stunde, einfach die größte Aufnahmefähigkeit hat und all das, was in der Zeit passiert, halt deutlich intensiver und besser vom Gehirn aufgenommen wird. Deswegen sagt man ja auch, beende deinen Tag lieber mit Lernen als mit Netflix, weil am Ende des Tages ist genau das, was du als letztes gemacht hast, auch das, was du mit in den Schlaf nimmst, mit ins Unterbewusstsein nimmst und so weiter. So, und dieser Alpha-Zustand ist der Grund dafür, warum es Sinn macht, am Abend nochmal die Dinge zu reflektieren, die einen gerade beschäftigen, um einfach voranzukommen, Dinge abzuschließen, sich weiterzuentwickeln und so weiter. Und ich glaube, darauf aufbauend, auf diesem Alpha-Zustand, kann man sehr, sehr gut eine Abendroutine implementieren.
Spannend, dass du das Wort Alpha-Zustand in den Mund nimmst, da ich da letztens noch was drüber gelesen habe. Und zwar korreliert das sehr, sehr stark damit, also der Alpha-Zustand ist ja ein Gehirnwellenzustand. Das heißt, du bist, ich glaube, sonst den ganzen Tag über in der Beta-Frequenz und abends gehst du halt mehr in diese Alpha-Frequenz. Das heißt, du hast verlangsamte Gehirnwellen, die dazu führen, dass du stärker aufnahmefähig bist und in diesem typischen Abend-Vibe, nenne ich es jetzt einfach mal, bist. Und in dieser Phase, kurz vorm Schlafengehen und eben auch kurz nach dem Aufstehen, hast du durch den Alpha-Zustand bedingt erhöhten Zugriff auf die also auf dein Unterbewusstsein. Weil Joseph Murphy, der, ich sag mal, sich viel mit dem Unterbewusstsein beschäftigt hat, genau diese beiden Zeitframes als die Punkte ansieht, wo du Einfluss auf dein Unterbewusstsein hast. Gerade der Alpha-Zustand abends im Zusammenhang mit deinem Schlaf ist dementsprechend also eine richtig gute Möglichkeit, um nicht nur bewusst die Dinge anzugehen, sondern eben auch unterbewusst Dinge abzuspeichern. Und das ist, glaube ich, auch genau das, was du im Intro adressiert hast, dass du dir einfach wieder diesen Rahmen schaffst und einfach das Erlebte auch nicht nur bewusst einmal erlebt hast, sondern wirklich abspeicherst als Erfahrung. Und in dem Zusammenhang erhöht das natürlich auch nochmal die Notwendigkeit der richtigen Abendroutine.
Ja, spannend. Also absolut. Das deckt sich sehr mit dem, was ich vor allen Dingen auch erfahren habe und sicherlich auch hier und da mal in der Theorie gelesen habe. Und darauf aufbauend vielleicht mal so rein in den ersten Aspekt der Abendroutine. Ein Abendspaziergang. Im Prinzip, relativ simpel. Keine Kopfhörer im Ohr, kein gar nichts, kein Telefon, kein Telefonieren dementsprechend und so weiter, sondern einfach für 10, 15 Minuten mal eine Runde drehen draußen die frische Luft einatmen und einfach die Gedanken schweifen lassen und gucken, was passiert. Immer wenn ich das mache, ich muss zugeben, dass ich das tatsächlich nicht jeden Abend hinbekomme, aber so häufig wie es geht, merke ich halt einfach, dass meine Gedanken in super viele Richtungen gehen, aber parallel so ein Gefühl von Freiheit aufkommt und so ein Gefühl von, ja, es ist irgendwie alles okay, egal wie stressig der Tag war, man fährt dabei irgendwie so runter und kommt so zu einem gewissen Ruhepol, reflektiert die Dinge und lässt den Geist einfach mal so ein bisschen kreisen. Es ist total schwierig in Worte zu fassen, aber jeder, der es mal irgendwie gemacht hat, so ganz bewusst, der weiß vielleicht, wovon ich rede.
Ja, für mich, ich glaube, ich habe es dir auch schon mal im persönlichen Gespräch gesagt, ist dieser Abendspaziergang fast schon Synonym für Dankbarkeit geworden, weil gerade dieser Zustand oder die Gedanken, die du angesprochen hast, führen einfach unweigerlich bei mir zu einer tiefen Dankbarkeit dafür, dass du einfach diesen Vibe draußen, die Umgebung, in der du gerade bist, wahrnehmen kannst. Und dementsprechend auch nochmal, für mich hat dieser Abendspaziergang, auch wenn ich ihn vielleicht mal eine Woche nicht mache, weil ich gerade wieder zu faul bin, was ja auch durchaus vorkommt, immer wieder, wenn ich ihn tue, gewinnt er wieder so an Wichtigkeit und ich frage mich, wie ich diese Routine überhaupt wieder mal schleifen lassen kann. Doch irgendwann kommt es leider immer wieder dazu. Da muss ich mich selbst noch in gewisser Weise sehr disziplinieren, aber bin voll bei dir, dass der Abendspaziergang einfach dafür sorgt, dass die Klarheit, die draußen in der Luft herrscht, auch in deinen Kopf kommt, nachdem erstmal so ein Wust entstanden ist.
Ganz genau. Also ich finde halt nochmal ergänzend dazu, du bist halt den ganzen Tag über irgendwie verbunden mit anderen Menschen, anderen Dingen, ja, in sämtlichen Kontexten, sei es jetzt bei der Arbeit, sei es irgendwie beim Sport, mit deinen Freunden, bei Instagram, Facebook und Co., mit dem Fernseher, was auch immer, super viele Aspekte, wo du immer mit irgendwas oder irgendwem connected bist und sich dann abends einfach den Raum zu geben, mit nichts anderem connected zu sein als mit dir selbst und entsprechend deiner Umgebung im Sinne von der Natur, die du einfach auf dich wirken lässt, ist es einfach ein total, ja, ein spannender Moment, wo man einfach so richtig mal in sich selbst reinhorcht, ohne äußere Einflüsse im weitesten Sinne.
Ja, und Abendspaziergang ist auch nicht gleich Abendspaziergang bei mir, das merke ich auch sehr stark. Klingt jetzt auch etwas kryptisch, aber in den Momenten, wo ich mich bewusst auch darauf fokussiere, was um mich herum ist und nicht nur mich auf mich selbst fokussiere, sondern mich bewusst auch mal auf mein Umfeld einlasse, was vielleicht über den Tag nicht so stark stattfindet, ja, weil du immer, wie du sagst, sehr schnell von A nach B viele Einflüsse hast und dadurch wahrscheinlich eher etwas stärker bei dir bist. In den Momenten, wo ich anfange, mich wirklich mal aufmerksam die Dinge um mich herum zu beobachten, beginnt halt diese Klarheit und das finde ich persönlich so extrem wertvoll und deswegen, wie gesagt, nochmal auch für mich persönlich, mich da zu disziplinieren, extrem wichtig.
Ja, super, super cool. Ja, wie geht's weiter? Tatsächlich gibt es dann diesen Punkt für mich. Man kann lange, glaube ich, über das Wort Effektivität in dem Zusammenhang streiten oder diskutieren, aber wie hätte ich effektiver sein können? Und damit einhergehend auch, woran habe ich gedacht, während ich die Dinge gemacht habe, die ich halt gemacht habe? Das heißt, ich frage mich halt wirklich immer, ja, wie effektiv war ich an dem Tag? Mit Effektivität meine ich jetzt nicht nur, wie viele Aufgaben habe ich erledigt oder wie viel, keine Ahnung, wie viel Leistung habe ich erbracht, im klassischen Sinne, sondern manchmal ist Effektivität ja auch einfach, Zeit mit seiner Familie verbracht zu haben und wirklich präsent in dem Moment gewesen zu sein, ohne dass man, während man irgendwie eine Stunde bei seiner Familie war, irgendwie eigentlich mit dem Kopf die ganze Zeit woanders war. Das ist für mich uneffektiv, weil ich dann denke, okay, mein Körper war anwesend, mein Geist aber nicht. So, und wenn man sich vor dem Hintergrund einfach mal fragt, so wie effektiv war ich heute? Und wenn ich nicht effektiv war, was hatte ich, während ich eine Sache A gemacht habe, sozusagen für eine Sache B im Kopf? Und warum war das so? So, sich diese Frage einfach mal zu stellen, um darauf aufbauend auch Erkenntnisse zu sammeln, ist für mich ein super spannender Punkt.
Das, glaube ich, bedarf auch immer insofern einem gewissen Idealbild oder gewissen Zielen, die man sich selbst vergegenwärtigt hat, um Effektivität messen zu können. Würdest du das unterschreiben? Erste Frage. Und zweitens, so dieses, wie du es tust, ist wichtiger als was du tust. Habe ich persönlich das erste Mal so im Bezug auf Bücher lesen gemerkt. Also, ich würde mal sagen, vor einem Jahr so habe ich anderthalb vielleicht super viele Bücher einfach gelesen, ja. Aber gemerkt, dass mich das nicht unbedingt so viel weitergebracht hätte, als dass es den Aufwand gerechtfertigt hätte. Und ab dem Moment, wo du realisierst, dass es nicht auf die Anzahl der Bücher ankommt, sondern darum geht, dass du das, was du liest, einfach beleuchtest und dich hinterfragst und wirklich auf unterschiedliche Situationen auch überträgst, dass das enorm größeren Output hat als nur die reine Anzahl der Bücher, auf die du vielleicht stolz sein kannst, die dir am Ende aber nichts bringt. Also da habe ich dieses Thema wie statt was besonders gemerkt. Gibt es da für dich auch auch ein Punkt in deinem Leben, wo du sagst, hey, da wurde mir das erstmal so richtig präsent, oder kam das einfach im Laufe der Zeit durch deine Effektivitätsmessung, durch die Abendroutine?
Also zu Frage 1 mal eben, Effektivität messen. Ja, dazu gibt es ja so diesen Ansatz, den ich sehr, sehr gut finde, wo wir auch auf jeden Fall nochmal expliziter darauf eingehen sollten. Traction versus Distraction. Also das heißt, wann Traction im klassischen Sinne seinen Zielen näher kommen und Distraction irgendwie sich von seinen Zielen entfernen. Und alles kann in einem gewissen Maß eine Traction sein und alles kann eine Distraction sein. Das heißt, ich messe meine Effektivität eigentlich immer dahingehend, dass ich sage, okay, was ist aktuell mein Ziel? Beispielsweise bei der Arbeit eine Aufgabe zu erledigen. Daran kann man es vielleicht ganz gut festmachen. Und wie oft habe ich in der Zeit aber etwas gemacht, was mich nicht zu diesem Ziel bringt? Sprich, auf mein Handy geguckt, keine Ahnung, irgendwelche persönlichen, privaten Konversationen mit Arbeitskollegen geführt, was auch immer, ne? Meine E-Mails gecheckt, solche Dinge. Das sind alles in dem Moment Distractions, weil sie mich in dem Moment halt einfach nicht zu dem Ziel, was ich mir als Prio 1 Ziel gesetzt habe, näher bringen. So, das ist so meine klassische Definition von, wie messe ich meine Effektivität. Das kann man auch aufs Privatleben, auf Beziehungen und so weiter beziehen. Ich finde, am besten greifbar wird es einfach, wenn man es so in diesen Arbeitskontext packt. Und dieser Moment, wie vor was, es gibt jetzt keinen konkreten Moment, wo ich sage, da habe ich das so richtig für mich erkannt. Ich finde aber grundsätzlich, und da unterscheiden wir beide uns, glaube ich, auch einfach sehr, dass ich da einfach ein Typ bin, der tendenziell die Dinge deutlich langsamer macht als du, was alles immer seine Vor- und Nachteile hat, aber sich deswegen vielleicht im Vorfeld tendenziell, auch wenn ich dir nicht zu nahe treten möchte, aber vielleicht ein paar Gedanken zu macht, im Sinne von, wie gehe ich die Sache jetzt an, was mich natürlich manchmal auch einfach langsam macht, weil ich mir manchmal auch einfach zu viele Gedanken darüber mache, während du halt einfach eine gewisse Geschwindigkeit dadurch hast, dass du einfach zwischendurch mal sagst, jo, hau ich jetzt einfach durch, mach ich jetzt einfach und guck dann im Nachgang, was dabei rauskommt. Und beides hat, glaube ich, so seine Vor- und Nachteile. Und beides ist so, wahrscheinlich bis zu einem gewissen Mittelmaß einfach gut.
Würdest du das so Einzige, was halt, würde ich definitiv unterschreiben, bis zu dem Maße, wo du anfängst, dich während deiner Doings zu hinterfragen. Ich glaube, das ist wiederum der größte Effektivitätskiller. Also du musst immer, egal ob du jetzt, ich sag mal, im Voraus Dinge durchdenkst oder im Nachhinein Rückschlüsse ziehst aus dem, was du gemacht hast, der größte Effektivitätskiller ist, während du etwas tust, die Sinnhaftigkeit dessen zu hinterfragen. Also du setzt dir ein Ziel, hast es nicht richtig durchdacht, fängst an zu arbeiten und merkst du nach 3 Stunden so, Bro, was tue ich ja eigentlich? Und hörst dann wieder auf damit. Dann hast du weder die Erfahrung gehabt, dass du es durchgezogen hast und daraus lernen kannst, noch die Erfahrung gehabt oder den Skill gehabt, dass du es am Anfang von allen Perspektiven beleuchten konntest. Ich glaube, da können beide Wege dich zum Erfolg bringen. Inwiefern der eine jetzt schneller oder langsamer ist, kann ich nicht genau einschätzen. Aber ich glaube, dass in der Mitte könnte halt tendenziell das Gefährlichste sein. Und lass mich noch ein Thema zu diesem Effektivitätsgedanken droppen, weil das eine Frage ist, die ich in den letzten 2-3 Wochen sehr präsent hatte. Und zwar zum Thema Alpha-Zustand, Effektivität, Unterbewusstsein. Wenn es doch so ist, dass du in den 45 Minuten vorm Schlaf aktiv das beeinflussen kannst, was in dein Unterbewusstsein geht und was du während des Schlafes verarbeitest, dann sind doch die 45 Minuten, das hast du eben auch schon gesagt, die wichtigsten, um zu lernen. Doch dieses Lernen beschränkt sich nicht nur auf das Bewusstsein, was du in dem Moment hast, sondern insbesondere auch darauf, was du ja im Schlaf verarbeitest. Und wenn du einfach mal die Summe an Stunden, die du schläfst, siehst und wie viel Hebel das hat, wenn du dort die richtigen Dinge verarbeitest, ist das ja deutlich mehr als die Zeitstunde, die du vielleicht auch aktiv in gewisse Ziele stecken kannst. Was will ich damit sagen? Wir sprechen ja relativ viel von diesem Hustle und du musst viel arbeiten und dies und das. Doch wenn man die Frage mal umdreht und sich fragt, hey, wenn ich doch eigentlich im Schlaf am effektivsten an meinem Unterbewusstsein, das heißt an meinen Glaubenssätzen, an meinen Verhaltensmustern, an meinen Gedanken arbeiten kann, ist es dann nicht viel sinnvoller, teilweise auch manchmal mehr zu schlafen als weniger, um das effektiv für sich zu nutzen. Ich finde die Frage extrem spannend vor dem Hintergrund, dass, ich sag mal, die, das gesellschaftliche Bild oder die Meinung, die dir immer eingetrichtert wird, auch von, keine Ahnung, Coaches etc., viel in diese Richtung geht, du musst mehr arbeiten, du musst mehr hustlen. Doch genau das Gegenteil kann dich halt auch zum Erfolg bringen, wenn du es richtig für dich zu nutzen weißt, was natürlich auch wieder darauf einzahlt, dass das Wie vor dem Was steht.
Ja, also wenn ich da so drüber nachdenke, kann man Schlaf dann ja schon fast als Investment sehen, ne? Also quasi
Investment in die
Entwicklung. Das ist eigentlich ein ziemlich spannender Gedanke, weil man Schlaf vielleicht auch häufig einfach als notwendiges Übel sieht. Okay, ich brauche jetzt irgendwie meine 6 Stunden Schlaf, damit ich morgen irgendwie halbwegs über den Tag komme oder so. Da höre ich habe ich gerade einige Personen im Ohr, die so diese Denkweise haben. Aber wenn man Schlaf wirklich mal als Investment sieht und wirklich denkt, alles klar, wenn ich jetzt 8 Stunden schlafe, dann macht das unterbewusst deutlich mehr, als dass ich mich am nächsten Tag halt vielleicht ein bisschen fitter fühle. Von daher finde ich, ist das ein ziemlich guter Gedanke und es geht halt auch nicht immer darum, wer den meisten Effort, also den meisten Aufwand in die Dinge steckt, sondern wer es halt am smartesten macht. Das ist sowieso immer ein sehr präsenter Gedanke bei mir. Und nochmal abschließend zu dem Thema, auf halbem Wege erkennen, dass man vielleicht nicht auf dem richtigen Weg ist, ist eine spannende Sache, weil man muss, glaube ich, immer abwägen zwischen, wie viel Gedanken mache ich mir im Vorfeld und wann ist der Moment gekommen, auch einfach mal zu machen. Aber dann gibt es halt auch viele Leute, die sich diesem Sunk-Cost-Effekt erlegen fühlen. Können wir sicherlich auch irgendwann nochmal expliziter darauf eingehen, aber im Wesentlichen sagt dieser Effekt ja aus, dass du an einem gewissen Punkt dann quasi einfach sagst, okay, ich muss es jetzt durchziehen, was ich gerade mache, weil ich habe jetzt ja schon so viel Aufwand reingesteckt, obwohl man auf halber Strecke schon merkt, dass es vielleicht nicht das Richtige ist. Das heißt, total oft ist es dann ja auf halber Strecke trotzdem deutlich intelligenter zu sagen, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter, als immer nur daran zu denken, wie viel Energie, Kraft, Zeit, Geld, was auch immer man versenkt hat, und vielleicht deswegen weiterzumachen, ne? Also typischerweise Beziehung. Man ist in einer Beziehung und denkt sich, boah, wir sind jetzt schon seit 5 Jahren zusammen und ich habe schon so viel Kraft und Zeit und Energie und vielleicht Geld und was auch immer investiert. Und das kann jetzt ja nicht einfach alles irgendwie losgelassen werden. Macht ja alles gar keinen Sinn, dafür habe ich schon viel zu viel da reingesteckt. Macht halt auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt Sinn, ne? Also ich will jetzt niemanden dazu ermutigen, Schluss zu machen direkt in solchen Situationen oder so, aber sich zumindest zu hinterfragen, was ist jetzt die Motivation, warum ich vielleicht noch mit meinem Partner zusammen bin oder ist es vielleicht schon längst an der Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, ohne jetzt zu sehr schwarz malen zu wollen. Oder auch ganz klassisch bei irgendwelchen Business-Projekten, ne? Wenn man merkt, alles klar, wir haben jetzt schon Summe X investiert, wir müssen das jetzt durchziehen. Ja, wenn man aber auf halber Strecke schon merkt, dass es vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist oder das Projekt zum Scheitern verurteilt ist, dann zieht man vielleicht lieber Summe X raus und sagt, okay, blöd gelaufen, anstatt halt Summe Y, die dann tendenziell noch größer ist, zu verlieren am Ende. Das nochmal eben ganz kurz dazu.
Was ja auch wiederum dann mit dem Ego korreliert oder das kollidiert quasi, also inwiefern bist du bereit, auch zu erkennen, dass du während des Prozesses irgendwie auf dem falschen Trip bist.
Oh ja.
Und ich glaube, nochmal abschließend, weil dein Gedanke sehr, sehr wertvoll ist, auch in dem Zusammenhang, am Ende kommt es ja auch da wieder drauf an, aus welchem Motiv machst du jetzt weiter und hörst du auf? Das ist ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen, sehe ich wirklich noch Effekt da drin oder will ich wirklich nur mein Ego schützen oder ziehe ich es jetzt einfach nur durch für mein, damit ich sagen kann, ich bin so diszipliniert. Also aus welchem Motiv hörst du eben auf und machst du weiter?
Ja, auf jeden. So, nächster Punkt. Punkt. Retikuläres Aktivierungssystem habe ich hier in meinen Notizen stehen. Was heißt das? Was heißt das? Das heißt im Prinzip, du siehst im Prinzip die Dinge, auf die du dich innerlich auch am meisten fokussierst. Also man kennt das auch unter dem Begriff selektive Wahrnehmung. Wenn ich jetzt irgendwie andauernd daran denke, dass ich mir super gerne einen VW Golf 7 kaufen möchte, dann werde ich tendenziell auf der Straße auch mehr Golf 7 Fahrzeuge durch die Gegend fahren sehen, weil mein Unterbewusstsein einfach darauf konzentriert ist, diese Autos halt irgendwie wahrzunehmen in der Umwelt. Und genauso ist es halt auch mit deinem Bewusstsein und mit den Dingen, auf die du dich innerlich fokussierst. Sprich, fokussiere dich auf Erfolge in der Abendroutine. Das ist für mich so ein Credo. Das heißt, was war gut? Gut war das, weil, ist so ein Satz, den ich mir immer baue. Das heißt, gut war beispielsweise, dass ich sehr, sehr fokussiert auf der Arbeit war oder beim Lernen oder was auch immer. weil ich mein Handy ausgeschaltet habe und dadurch einfach weniger Ablenkung durch mein Handy erfahren habe. So, das heißt, wenn man sich einfach mal hinterfragt, was gut lief und warum es gut lief, kann man sich darauf aufbauen und dann auch wieder fragen, wie kann ich diesen Erfolg ausweiten? Möglicherweise das Handy halt immer auszuschalten, wenn man arbeitet oder lernt oder was auch immer. Und darauf dann halt diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess einfach aufsetzen. Ne? Immer sich wieder fragen, was lief gut, das retikuläre Aktivierungssystem dahingehend immer wieder triggern und dann halt das nach und nach zur Routine machen. Alles klar, ich lerne jetzt, dann mache ich mein Handy aus, falls es eine gängige oder eine gangbare Methode für jemanden ist. Ne? Und ja, das ist für mich so der nächste spannende Punkt.
Spannend, ja, kann ich auch sehr, sehr stark zu relaten. Hast du eine gewisse Zahl, die du an Punkten, die du ja notierst, oder ist es einfach so free, keine Ahnung, heute habe ich, fallen mir direkt drei Sachen ein, oder suchst du dann noch nach zwei weiteren, um auf deine fünf zu kommen, die du dir vorher als Ziel gesetzt hast?
Meine Erfahrung ist tatsächlich so, am Anfang fiel es mir gar nicht mal so leicht, immer mehrere Dinge zu finden, weil man noch anders auf die Erfahrung geschaut hat, und mit der Zeit merkt man dann eigentlich, was man alles in seinem Leben als gut befinden kann oder für gut befinden kann. Ne? Es sind ja nicht immer nur diese oberflächlichen oder direkt ersichtlichen Dinge, sondern manchmal ist es ja auch einfach dieses gut war, dass ich ein total nettes Gespräch mit der, keine Ahnung, Verkäuferin geführt habe, als ich meine Brötchen gekauft habe. So. Und wie kann ich diesen Erfolg ausweiten, indem ich vielleicht einfach per se offener auf Menschen zugehe in random Alltagssituationen. Ne? So, also von daher erweitert sich der Horizont, glaube ich, auch mit der Zeit einfach. Und das geht auch wieder so in Richtung Dankbarkeit. Ja, wie viele Dinge über den Tag einfach auch gut laufen, auf die man sich gar nicht so sehr fokussiert, weil sie im ersten Moment auch einfach redundant wirken, weißt du?
Die klassische Bäckerei-Fachverkäuferin.
Genau.
Ja, bin ich voll bei dir. Zumal auch da ja wieder dieses Wie statt Was zählt. Also es ist nicht unbedingt immer nur das, was du machst, ein Erfolg am Abend, sondern eben auch, wie du das Beispiel schon genannt hast, einfach, dass du präsent warst in dem Moment, wo du zum Beispiel bei deiner Family warst oder wo du gelernt hast. Also sich auch da den Horizont zu erweitern und sich nicht nur zu fragen, was habe ich gemacht, sondern was habe ich gedacht, während ich etwas gemacht habe, kann da, glaube ich, nochmal so die Bandbreite an Erfolgen, die du pro Tag hast, enorm vergrößern. Aber vielleicht noch eine Frage, die ich in dem Zusammenhang auch schon gehört habe, ist das Thema, was machst du, wenn alles schief lief, wenn der Tag einfach nur scheiße war?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, also tatsächlich würde ich jetzt, also konnte ich aus jedem Tag bisher immer irgendwas Positives ziehen, ohne mich da jetzt zu sehr verbiegen zu müssen. Aber wenn es jetzt wirklich mal einfach so ein Tag ist, so ein rabenschwarzer Tag, wo wirklich auch schlimme Dinge vielleicht passiert sind, was auch immer, ganz ehrlich, dann ist es so. Also es ist halt, also so eine Abendroutine ist halt auch einfach nur bis zu dem Punkt gut, wo man ehrlich zu sich selbst ist. Und wenn man sich dann einfach zu viel vormacht oder da irgendwie zu krampfhaft versucht, sich auf positive Dinge zu konzentrieren, wo wirklich dann einfach mal ein Tag komplett scheiße gelaufen ist, bin ich immer eher der Freund davon, diesen Tag dann als scheiße abzuhaken, weil ich zu sagen, okay, es war einfach ein schlechter Tag, morgen ist ein neuer Tag, es können schon wieder ganz andere Dinge passieren. Ich muss jetzt nicht auf Krampf hier irgendwie versuchen, irgendwas Gutes daraus zu ziehen und ab die Post. Das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gesunde Denkweise auf solche Situationen.
Mega, sehr, sehr wertvoll. Ja. Verbiegen ist, glaube ich, da das entscheidende Wort.
Genau. Dann ein Thema, was ich auch ziemlich spannend finde, auch wenn es sehr, sehr rational und analytisch klingt, aber dem Tag eine Note zu geben, also dem Tag ein Rating zu geben von 1 bis 10, das heißt, ja, was war es für ein Tag? War es halt einer von diesen eben beschriebenen absoluten Kacktagen, also irgendwie eine 1? Oder war es ein super Tag mit allem, was dazugehört, und dementsprechend eine 10? Und warum war es dann halt auch ein so guter oder so schlechter Tag, um dementsprechend auch wieder ableiten zu können, was macht einen Tag für mich eigentlich gut oder schlecht?
Oh ja, der Bewertungsmaßstab war gerade das Wort, was ich in dem Zusammenhang halt stark im Kopf hatte, zumal ich das nicht mache. Also ich glaube, das ist auch der erste Punkt, in dem wir uns unterscheiden in der Abendroutine. Ansonsten teile ich, glaube ich, sehr, sehr viele der Dinge, die wir eben besprochen haben. Aber das ist etwas, was ich nicht tue, nicht mal so unbedingt bewusst, sondern auch teilweise, weil ich es einfach ja, irgendwann aus den Augen verloren habe. Ich frage mich aber, inwiefern dir das was bringt oder welche Resultate, Outputs du daraus schon erzielt hast, indem du dir diese Frage gestellt hast. Weil ich persönlich könnte jetzt für mich nicht abschließend sagen, ob mir das fehlt oder nicht. Bring da nochmal so ein bisschen die andere Perspektive mit rein.
Ich glaube, der wertvollste Gedanke aus meiner Sicht in dem Zusammenhang ist einfach so die Tatsache, warum war das jetzt ein guter Tag, beziehungsweise umgedreht, warum war ein Tag jetzt vielleicht auch ein besonders schlechter Tag? Also, dass es auch eine sehr, sehr emotionale Geschichte sein kann. Beispielsweise habe ich bei der Arbeit super viel geschafft und irgendwie war ich total produktiv und habe dies gemacht und das gemacht und viele Calls und kann am Ende eigentlich auf diesen Tag zurückschauen und stolz drauf sein, was ich alles geschafft habe, habe trotzdem aber irgendwie so ein negatives Gefühl. Dann würde ich dem Tag ja aus der Emotion heraus nicht unbedingt eine 10 geben, sondern vielleicht eine 6 oder so, keine Ahnung. Und würde mich dann halt fragen, okay, warum ist es jetzt eine 6? Und wenn man dann nochmal in sich geht und dann so merkt, Mann, ich habe heute weder was von meinen Freunden noch von meiner Familie gehört oder habe es nicht zum Sport geschafft, obwohl ich das unbedingt wollte oder, dann ist das ja schon ein totaler Indikator dafür, wie sehr solche Faktoren Einfluss nehmen auf den Erfolg oder deine Wahrnehmung von einem erfolgreichen Tag. Das heißt, ja, einfach auch diese Awareness dafür zu haben, was macht einen Tag für mich eigentlich zu einer 10? Bestimmt nicht der Tag, der mich super produktiv macht und sonst nichts anderes, sondern da gehören sicherlich ein paar mehr Komponenten dazu.
Okay, ein Gedankenspiel an der Stelle. Du hast über Wochen nur 3 und 4 meinetwegen aufgeschrieben. Oder du bist jemand, der irgendwie das jetzt, keine Ahnung, nachdem er diesen Podcast gehört hat, vielleicht angefangen hat, ja, das 3-4 Wochen zu machen. Und dann kommen da immer nur 2, 3 und 4 raus. Ich bin jemand, der einfach nicht herausfindet, was meinen Tag gut macht, was ihn erfolgreich macht. Wie würdest du damit umgehen? Also du machst das und dann fragst dich, findest aber jetzt nicht diesen Punkt, wo du sagst, hey, deswegen ist mein Tag gut oder nicht?
Wow, das ist eine spannende Frage. Ich glaube einfach, die richtige Haltung ist der entscheidende Punkt an der Stelle. Also ich glaube, dass man früher oder später an den Punkt kommen wird, wo man merkt, Mensch, warum war denn heute, was heute für mich eine 6 und vorgestern für mich eine 4? Was lief anders? Und vor dem Hintergrund immer wieder so diese, ja, wir sprechen ja immer von diesem Ceteris Paribus. Wow, so ein richtiger Nerdbegriff irgendwie aus der Volkswirtschaftslehre, wo es ja irgendwie darum geht, immer einen Faktor zu verändern, um dann zu gucken, welchen Output das auf gewisse volkswirtschaftliche Metriken hat, keine Ahnung. Und aufs Leben bezogen, ist es für mich einfach so dieses, alles klar, ich habe heute eigentlich alles genauso gemacht wie gestern mit dem Unterschied X und deswegen ist dieser Tag für mich besser. Und so spiele ich das ganze Spiel Tag für Tag für Tag durch. Ich glaube, dann kann man sich schnell auch in so eine Aufwärtsmühle bewegen, wo man immer mehr für sich erkennt, was jetzt wirklich die Punkte sind, die einem dieses gute Gefühl geben oder das Gefühl von, heute hatte ich einen guten Tag.
Mega. Die Erwartungshaltung daraus zu nehmen. Zu sagen, hey, 3 und 4 sind auch okay. Und sich da vielleicht auch keinen Stress zu machen, sagen, oh, ich brauche unbedingt 8 und 9 und 10, sonst, keine Ahnung, judge mich meine Eltern oder meine Friends oder so. Am Ende des Tages bist du die größte Bewertungsinstanz, die dem Tag irgendwie sein Rating gibt.
Ja, gerade auch vor dem Hintergrund. Also ich glaube, so, es gibt ja sicherlich so Phasen, wo du dich von 8 zu 3 zu 9 zu 2 zu 10 zu 4, wie auch immer, hangelst und das so eine Achterbahnfahrt der Tage sozusagen ist. Und ich glaube, das ist phasenweise vielleicht auch total wichtig, das zu erleben. Einfach zu erleben, dass, also ist für mich ein typischer Indikator für, ich bewege mich gerade raus aus meiner Komfortzone. Ich mache gerade neue Dinge, neue Erfahrungen, weiß total oft nicht, was mich erwartet und kann daraus aber total viel für mich ziehen. Also man begibt sich halt in so unsicheres Fahrwasser außerhalb der Komfortzone, lernt total viel, wächst daran total. Und dann ist es sicherlich aber phasenbedingt auch immer wieder mal an der Zeit zu sagen, alles klar, jetzt bewege ich mich wieder in sichererem Fahrwasser und versuche diese Learnings, die ich irgendwie gezogen habe, so ein bisschen zu kanalisieren in Form von permanenten Achtertagen. Jetzt mal so plastisch formuliert.
Ja, ich glaube, da kommt es auch wieder auf die Balance an, wenn man jetzt über längere Zeiträume schaut. Also wenn du jetzt ein Jahr betrachtest, dass es eine gleiche Anzahl, ich sag mal, an den Phasen gibt, wo du in der Achterbahn bist und auch wiederum dann als Gegenentwurf dazu, also Aktion, Reaktion, dass du dann auch wieder in den Phasen bist, wo es sich normalisiert, um auf der Basis wieder zu gucken zu können, so, hey, wie komme ich eigentlich wieder raus aus der ganzen Geschichte, in der ich mich jetzt gerade bewege, um auch in Zukunft bei 8, 9 und vielleicht auch 10 zu bleiben.
Eine Frage, die ich aber auch gerne Frage sein lassen möchte, weil ich glaube, sonst schweifen wir zu sehr ab, ist natürlich auch noch so, wie erstrebenswert ist es eigentlich, die Messlatte der 10 Step-by-Step immer weiter hochzusetzen, weißt du? Also so eine 10 vor 5 Jahren ist vielleicht für mich auch was anderes, vielleicht auch vom Anspruch her geringeres gewesen, als heute für mich eine 10 ist. Und bis zu welchem Punkt ist es gesund, die Messlatte immer höher zu setzen, weil die Superlative immer krasser werden, weil man immer mehr merkt, was alles möglich ist und was geht. Und bis zu welchem Punkt ist es halt auch dann irgendwann ungesund oder ab welchem Punkt ist es ungesund, diese Messlatte immer höher zu setzen. Und ich weiß, dass du dazu ganz viele spannende Thoughts hast, aber lass uns mal zum nächsten Punkt gehen und jeder kann sich jetzt mal selber so ein bisschen seine Gedanken zu dem Thema machen. Ein etwas kürzeres Element für mich nochmal ist dieses Thema, die Frage des Tages. Ich glaube, das machst du auch nicht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber ich stelle mir am Ende des Tages frei nach dem Motto, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens, einfach immer eine Frage, die für mich präsent war an dem Tag. Und ganz witzig, dass ich jetzt gerade die Frage im Vorfeld auch unbeantwortet lasse, weil das mache ich in dem Zusammenhang dann auch. Also ich stelle mir eine Frage und beantworte sie mir bewusst nicht abschließend, sondern ich denke mir so, okay, es sind meistens sehr, sehr große Fragen, die ich jetzt nicht unbedingt mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern eher sowas wie kann ich die Beziehung zu meiner Schwester intensivieren? So, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mit meiner Schwester wieder auf einer cooleren Interaktionsebene komme und nicht nur einmal die Woche was von ihr höre oder so, Beispiel. Und mit dem Gedanken einfach schlafen gehe. Typisch Alpha-Zustand, Unterbewusstsein beschäftigt sich damit. Es ist super spannend, wie oft man dadurch an den Punkt kommt, dass man dann irgendwie merkt, krass, am nächsten Tag bei der Arbeit kommt einem auf einmal so ein Gedanke aus dem Nichts zu diesem Thema, vielleicht auch 2 oder 3 Tage später erst, und du merkst, wie sich das Unterbewusstsein einfach mit diesem Thema permanent beschäftigt hat. Und das ist so, so spannend. Also das ist wirklich erstaunlich, vor allen Dingen, weil ich es einfach ja selbst so immer wieder so schockiert bin darüber, wie oft es dann tatsächlich zu solchen Situationen kommt.
Ja, Mann. Sehr, sehr wahr. Ich weiß genau, was du fühlst und kenne die Situation nur zu gut. Kurz, um das nochmal abzurunden. Ich stelle mir diese Frage auch, allerdings nicht täglich, sondern im Rahmen meiner wöchentlichen Routine. Einfach zu gucken, hey, wenn ich eine Woche so zusammenfasse, was hat mich in dieser Woche eigentlich so maßgeblich bewegt, einfach einen größeren Zeithorizont da zu setzen. Ich glaube, das führt dann vielleicht unweigerlich dazu, dass du dir andere Fragen stellst als auf Tagesebene. Inwiefern das jetzt besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Kann auch nicht abschließend sagen, ob es sinnvoller ist, das in der wöchentlichen, monatlichen oder eben auf einer Tagesebene zu machen. Aber vielleicht, um da einfach auch nochmal den Gegenentwurf zu zeigen.
Ja, super spannend. Also das ist nämlich so ein Thema, was ich zum Beispiel nicht mache. Diese Wochenreflexion mache ich einfach nicht so akribisch, obwohl ich eigentlich weiß, dass es ziemlich sinnvoll ist, irgendwie mal die Tagesratings in einer Woche so gegenüberzustellen und zu gucken, und was bleibt unterm Strich unter dieser Woche irgendwie hängen. Ist total spannend. Ich mache es nicht, leider. Aber da sagst du auf jeden Fall was sicherlich auch irgendwie Teil dieser ganzen Routinensystematik sein kann. Ich habe nochmal die beiden Themen, die ich gerne zusammenfassen würde. Offene Tabs und To-Dos für den nächsten Tag. Also im Prinzip so, was sind gerade die Themen, die mich gerade beschäftigen? Einfach mal aufschreiben, irgendwie, alles klar, irgendwie leiste ich nicht so viel, wie ich gerne würde beim Fußball. Oder irgendwie streite ich mich auffällig oft mit meinem Bruder oder was auch immer. So einfach die Tabs, die mich gerade beschäftigen, aufschreiben und so stehen lassen, um diesen Tag, man sagt immer in der Abendroutine, einfach diesen Tag zu downloaden. Einfach dafür zu sorgen, dass das nicht mehr in deinem Kopf hängen bleibt, sondern dass du es einmal aufgeschrieben hast und du quasi leer ins Bett gehen kannst. Das ist so ein bisschen das Ideal an der Stelle. Und genauso dann das Thema To-Dos, ne? Einfach schon mal zu gucken, was erwartet mich eigentlich am nächsten Tag? Welche Termine habe ich am nächsten Tag? Habe ich Training jetzt für meinen Fall zum Beispiel? Oder habe ich ganz viel mit der Arbeit zu tun? Oder treffe ich mich mit Freunden? Oder fahren wir irgendwie weg? Oder verreise ich? Oder was auch immer? Einfach, um sich darauf innerlich schon vorzubereiten und ja, so ein bisschen zu gucken, was erwartet mich in dem Zusammenhang, ist super spannend. Vor allen Dingen, weil ja, man ja irgendwie immer sagt, so, es ist nicht der härteste Schlag, der am meisten wehtut, sondern halt der Schlag, der am unerwartetsten kommt. So. Und das ist nochmal ein ganz spannender Gedanke vor dem Hintergrund, wenn ich mich vorher schon damit auseinandersetze, was mich am nächsten Tag erwartet, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass mich etwas total Unerwartetes trifft.
Und vor allem reduziert es den Stress, finde ich, gerade so nach dem Aufstehen, wenn du weißt so, jo, das und das passiert morgen, da ist mein erster Termin, darauf stelle ich mich ein, kannst du einfach mit einem viel entspannteren Gefühl schlafen gehen, was dann dazu führt, dass du deutlich besser schläfst und den Morgen auch nicht gleich wieder gestresst aufwachst und dich fragst, wo eigentlich oben und unten ist. Das ist vielleicht nochmal noch eine Ebene mehr da drin, warum das so sinnvoll ist. Und schedulst du dir dann auch die To-Dos schon für den nächsten Tag im Rahmen der freien Zeiten, die du hast, oder lässt du sie einfach erstmal nur stehen und planst am nächsten Morgen?
Nee, also die To-Dos sind meistens dadurch, dass viele Dinge einfach sehr, sehr stark auch schon im Vorfeld geplant sind. Das ist wieder so dieses Thema Planung, Eisenhower, nicht dringend und wichtig und so weiter. Da gehen wir sicherlich ja nochmal drauf ein. Aber viele To-Dos stehen einfach auch zeitmäßig schon am Vortag fest, weil viele Termine einfach ja mit längeren Planungszeiträumen versehen sind sozusagen. Von daher kein Scheduling. Genau, aber um mal so ein bisschen die physische Komponente noch mit reinzubringen und dann sind wir jetzt auch schon fast am Schluss, ist es so, dass ich mich auf die Akupressurmatte, die wir ja schon in der Morgenroutine mal angesprochen haben, lege. Das ist für mich immer ein super entspannender Faktor. Also da kann ich auch nur dazu aufrufen, das unbedingt mal auszuprobieren. Kann man, glaube ich, bei Amazon für 30 Euro, 35 Euro bestellen. So eine Akupressurmatte, da legt man sich dann halt mit dem nackten Rücken sozusagen drauf. Und ich mache das dann immer so, ich lege mir noch ein Kissen unter den Kopf und lege dann meine Beine irgendwie so hoch auf irgendeinen Stuhl oder einen Sessel oder so und mache mir Meditationsmusik auf die Ohren und chill einfach mal 5 bis 10 Minuten mein Leben und lass einfach mal all die Dinge und all die Gedanken schweifen, die so durch meinen Kopf gehen. Also das ist für mich so ein bisschen das Pendant zum Abendspaziergang. Also beides muss man vielleicht nicht unbedingt machen, aber wenn man eine der beiden Komponenten immer am Abend irgendwie einbaut, hast du einmal diese physische Komponente, weil diese Akupressurmatte halt total deine Durchblutung fördert und so weiter. Wir haben es beim letzten Mal schon angesprochen, Entspannungseffekt, aber auf der anderen Seite auch einfach so diese geistige Entspannung. So, man geht den Tag nochmal so ein bisschen durch, man fährt so ein bisschen runter, man schaut nochmal, was passiert ist und downloadet den Tag an der Stelle auch einfach nochmal auf einer sehr guten und gesunden Ebene, würde ich behaupten.
Bei mir nimmt diese Rolle insofern so Übungen ein, die in die Yoga-Richtung gehen. Also ich glaube, es gibt ja auch so ein Konzept, die heißen 5 Tibeter, das sind so 5 Übungen. Die mache ich jetzt persönlich nicht, aber ich probiere quasi den gleichen Effekt darüber zu erzeugen, dass ich einfach Übungen mache, die ja in diese Yoga-Richtung gehen, um einfach so eine Entspannung zwischen Kopf und Körper herzustellen.
Ja, super. Super spannend. Also ich habe diese 5 Tibeter selber auch noch nicht gemacht, aber ich glaube, es ist trotzdem ein ganz gutes Leitbild. Ich dehne mich zum Beispiel abends ganz oft trotzdem und gerade so nach anstrengenden Trainingseinheiten oder so ist das halt super entspannt. Und ja, man kann auf dem Weg, glaube ich, auch einfach für eine körperliche Entspannung sorgen, die einem auch wieder für einen besseren Schlaf hilft. Das definitiv. Sind, glaube ich, so 2 ganz gute physische Komponenten. Und damit war es das aus meiner Sicht eigentlich auch schon mit der Abendroutine. Das klingt jetzt total viel, aber ehrlicherweise, gerade vor dem Hintergrund Baukastenprinzip, was ich am Anfang gesagt habe und auch einfach so vor dem Hintergrund, was ist jetzt für mich das, was am besten passt, kann man eine Abendroutine locker, flockig innerhalb von 15 bis 30 Minuten durchziehen. Also das ist jetzt nichts, was mich total viel Zeit kostet. Ich glaube, diese 15 Minuten, so, wenn es jetzt nicht unbedingt immer der Abendspaziergang ist, sondern vielleicht die Akupressurmatte, was vielleicht ein bisschen weniger Zeit in Anspruch nimmt und dann halt diese ganzen geistigen, mentalen Themen, da bist du in 15, 20 Minuten mit durch und es gibt dir, glaube ich, total viel. Ein paar Fragen, die man sich, finde ich, nochmal in dem Zusammenhang stellen kann, das mache ich nicht jeden Tag, aber es ist super, super spannend, sind halt diese 7 Empowering Questions. Ich lese sie einfach mal vor. Sie werden total viele Gedankenprozesse anregen, glaube ich. Ich lasse sie einfach mal so stehen. Ich glaube, wir sollten da nicht viel mehr zu sagen. Was macht mich derzeit glücklich? Was finde ich begeisternd? Worauf bin ich gerade stolz? Was genieße ich gerade am meisten? Wofür setze ich mich gerade ein? Wen liebe ich? Und wer liebt mich? Ja, Mann. Ja, ziemlich starke Fragen, ziemlich krasse Fragen. Ich glaube, das löst sehr, sehr, sehr viel Gedankenprozesse aus, die aber auch gerade im Zuge der Abendroutine sicherlich sehr, sehr wertvoll sein können. Aber genug gelabert. Herr Schulz, ich will dir noch 3 Fragen stellen, auf die du gerne kurz und knackig antworten darfst, weil wir tatsächlich schon wieder lange am Labern sind. Aber ich stelle sie dir jetzt trotzdem nochmal. Let's go. Seit wann machst du die Abendroutine?
Knapp 2 Jahre. 1,5 bis 2, irgendwie so in dem Rahmen.
Okay. Und was ist seit diesen 1,5, 2 Jahren der größte Output für dich? Also was hat sich seitdem am krassesten verändert?
Steigerung des Selbstverständnisses, wenn ich es zusammenfassen darf, kurz. Also einfach noch mehr über sich zu erfahren und das besser einordnen zu können. Du hast es am Anfang in Bezug auf Erinnerungen an dein Auslandssemester gesagt, aber ich glaube, im Zuge dieser Fragen wird dir einfach sehr, sehr viel über dich selbst auch bewusst, was dazu führt, dass du mit einem größeren Verständnis über dich durch den Tag gehen kannst und damit daraus auch ein Bewusstsein über dich schaffst, was unweigerlich zu Selbstbewusstsein und vielleicht dann auch zu Selbstvertrauen führt.
Oh, super, super spannend. Das finde ich sehr, sehr spannend. Lass es aber trotzdem jetzt mal unkommentiert. Mit welchen 3 Elementen würdest du einem Einsteiger empfehlen, anzufangen, von den Elementen, die wir gesprochen haben?
Ja. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, Spaziergang, sich dann die Frage nach den Erfolgen des Tages zu stellen und als zu guter Letzt nochmal 5 Minuten wirklich in die Körperlichkeit zu gehen und physisch abzuschalten durch entweder eine Akupressurmatte, Yoga-Übungen, Meditation, was auch immer.
Cool. Cool, das war kurz und knackig, finde ich gut. Ich glaube.
Bin ich selbst nicht mitgerechnet.
Ja, also eigentlich bist du da anders unterwegs, Herr Schulz. Nee, ich würde jetzt ganz gerne nochmal, vielleicht ganz kurz und knackig, damit wir es nochmal so runtergebrochen haben, auf die einzelnen Aspekte nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben jetzt lange über die Abendroutine geredet, ein super, super spannendes und nützliches Werkzeug zur Steigerung des Selbstverständnisses, wenn ich mal deine Worte benutze, zur Steigerung der Selbstreflexion und am Ende auch vielleicht zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und auch der Beziehungsfähigkeit. Zwei sehr, sehr große Worte, das weiß ich, aber ich glaube, das kann man schon so sagen. Und wir haben über den Alpha-Zustand gesprochen, wir haben über den Abendspaziergang gesprochen, wir haben über die Frage gesprochen, wie hätte ich effektiver sein können, woran habe ich gedacht, während ich die Dinge gemacht habe. Wir haben über das retikuläre Aktivierungssystem gesprochen, du siehst nur die Dinge, auf die du dich fokussierst. Wir haben über die Frage gesprochen, was war gut und warum war es gut und wie kann ich auf diesen Erfolgen aufbauen. Wir haben über Tagesratings von 1 bis 10 gesprochen. Wir haben über die Frage des Tages gesprochen, die gerne auch unbeantwortet bleiben darf und wo sich das Unterbewusstsein drum kümmern darf. Wir haben über das Thema den Tag downloaden gesprochen. Wir haben über offene Tabs gesprochen. Wir haben über offene To-Dos für den nächsten Tag gesprochen. Wir haben über die Akupressurmatte gesprochen, über die 5 Tibeter. Also es sind super, super viele Aspekte. Wir haben über diese 7 Empowering Questions gesprochen. Es sind super viele Aspekte, aus denen man sich, glaube ich, einfach wie so ein Werkzeugkasten bedienen sollte und nach vielleicht auch erweitern sollte. Empfehlung unsererseits, meinerseits wäre echt, nicht alles reinzuknallen, weil das, glaube ich, sehr, sehr überfrachtend wirken kann, sondern deswegen habe ich dir auch gerade diese Frage gestellt, wie würdest du starten, wenn du mit 3 Elementen starten könntest? Die Empfehlung finde ich ziemlich cool. Und dann kann man, glaube ich, immer noch für sich entscheiden, welche Elemente man einfach mal ausprobiert. Was bringt einem was bringt einem nichts? Und ich glaube, dann kann man über wenige Tage, vielleicht Wochen hinweg, eine Routine für sich etablieren, die einem einfach sehr, sehr viel Mehrwert langfristig bieten kann.
Ja, meine 2 abschließenden Thoughts dazu sind zum einen nochmal das Thema, wie statt was. Also was denke ich, während ich etwas tue? Es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern immer, wie fokussiert, wie konzentriert, wie aktiv bist du bei der Sache. Und zum anderen vielleicht auch nochmal zum Kontrast zu der Morgenroutine. Die Morgenroutine ist für mich eher etwas, was einen kurzfristigen Output hat auf den Tag, den du gerade erlebst, wohingegen die Abendroutine eher so diesen langfristigen Charakter hat, weil du dir wirklich Fragen stellst, die weit über das hinausgehen, was du vielleicht am Tag, am nächsten Tag machst oder an dem Tag erlebt hast.
Oh ja, das ist spannend. Das ist spannend. Sehr, sehr gut. Herr Schulz, cool. Ich glaube, wir haben ein ganz rundes Bild erschaffen. Hoffe ich doch, zumindest.
Hopefully.
Alles klar, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, war es das mal wieder mit einer weiteren Folge Mindset-Gelaber. Lasst uns gern Feedback da. Drückt auch gern auf Follow bei Spotify und Co. Da freuen wir uns natürlich auch drüber. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Ciao.